dieser Engel, unser Führer in die Wahrheit der Innenwelten. Das ist Jesus, der unsere Seele sorgfältig behüten wird vor dem Falschen und Bösen auf diesem Wege des Aufstiegs zu unserer Vergeistigung. Dieser Ort ist unsere große Innenwelt, in der wir arbeiten, säen und ernten sollen, durch unsere Taten im Außenleben, dass hier ein Himmel sich gestaltet. Dieses Ziel ist das Einswerden mit dem göttlichen Willen, wodurch dann erst im tiefen Hineinschauen in alle Herzen und Dinge unsere wahre Hilfe an anderen Seelen einsetzen kann und alle verirrten Vorstellungen über Glück, Gott, unseren Lebenszweck und so weiter zu wahren Ewigkeitswerten umgestaltet werden. 2. Mose 23, Vers 20 bis 21. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und bringe dich an den Ort, den ich bereitet habe. Darum hüte dich vor seinem Angesicht und gehorche seiner Stimme und erbittere ihn nicht. Denn er wird euer Übertreten nicht vergeben. Und mein Name ist in ihm. Evangelium Johannes 7, Vers 16. Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat. Schlussbetrachtung. Aus seinem Vaterbrief vom 13. März 1881. Alle diesen natürlichen Meinungen und Zweifel über mich als Jesus sind notwendige Geisteswege für meine Nachfolger, um sie in ihrem Innern von meiner Göttlichkeit zu überzeugen, das von außen her weder Einsprache noch Macht mehr imstande sind, sie von mir zu trennen. Dieser Entwicklungsgang des Glaubens haben alle Seelen durchzumachen, die mich finden wollen. Sie müssen mich erst suchen, und zwar durch Befolgung meines Wortes. Denn es gilt, eine feste Überzeugung für mein Wesen und meine Worte zu gewinnen. Erst selber durch die Tat zu prüfen, ob meine Worte euch beglücken und eine Wonne in euch erzeugen. Das ist aber erst der Fall, wenn ihr euch ernstlich bemüht, die ewige Wahrheit zu erkennen. Dadurch wird der göttliche Funke in euch zur Tätigkeit aufgefordert und es wird ihm das Recht eingeräumt, euch mehr zu leiten als bisher, aber auch euch zu richten in all eurem irdischen Tun, so wie das gottselige Geheimnis dem kindlichen Sinn, der sich der Beeinflussung des inneren Geistes unterwirft, viel fassbarer sein als demjenigen, welcher seinen Willen durch sich selbst oder durch seinen Verstand ordnen will, der doch stets mehr durch die äußeren Sinne beeindruckt wird. Göttliches in uns kann nur durch göttliches Wollen erfasst werden. Jesus als Meister in der Liebe. Heft 7. Gespräche über Johannes den Täufer und den kommenden Messias. Es wurde nun wieder lebhafter in der großen Gaststube, und der Wirt Joram trennte sich klopfenden Herzens von Jesus. Denn ihm ahnte Großes. Dieser aber sitzt wie teilnahmslos an einem Tisch. Doch umso lebhafter arbeitet sein Inneres. Joram stellt einen Becher Wein und ein großes Stück Brot vor Jesus hin und entschuldigt sich, dass er durch seinen Dienst an den anderen ihn allein lassen müsse. Jesus lächelt, Joram aber freut sich, denn sein Auge erhascht einen Blick voll Liebe und Güte von ihm. Es ist ein Kommen und Gehen. An einem Tische fiel der Name Johannes. Alles horcht auf. Und nun erzählt einer, Templer waren bei ihm. Und in heiligem Feuereifer hielt er ihnen ihre Schlechtigkeiten und Heucheleien vor. Diese aber lachten ihn aus. Doch einer sprach offen, Johannes, solange du ein Zutreiber für uns bist, lassen wir uns dein Tun und Treiben gefallen. Solltest du aber in diesem Tone weiterwirken, dann werden wir dir und deinem Treiben ein Ende zu bereiten wissen. Und dies bald, in kurzer Zeit. Ihr möget recht haben, entgegnete Johannes ernst, und werdet auch dieses Ziel erreichen. Aber nicht eher, bevor der gekommen ist, der mit seinem Lichte alle Finsternis erhält, der ein Feuer anzünden wird, welches alles in Schutt und Asche legt, was nicht Gottes und Jehovas ist. Lass sie nur kommen, deinen Feuergeist, schrie ein Rabbi. Auch dem werden wir entgegentreten und werden ihn zertreten wie so manchen Gotteslästerer. Ihr Schlangenbrot und Otterngezücht, eher geht alle Welt zugrunde, ehe ihr dem das Reden und Wirken verbieten könnt, antwortet ihnen Johannes und wandte sich den Hunderten zu, die sich in der Furt des Jordans gelagert hatten. Johannes aber trug einen Rock aus Kamelfell und einen Gürtel von Leder, und seine hagere Gestalt, seine langen, ungepflegten Haare gaben ihm das Bild eines Asketen. Der Sprecher schwieg, aber ein Fragen hub an in der Gaststube um Johannes und um den kommenden Mann. Was ist's? Ruft ein anderer. Warum schweigt denn der Tempel dazu? Haben wir nicht alle das Recht, die Wahrheit zu erfahren? Entweder Johannes lebt in einem falschen Wahn, dann ist es doppelte Pflicht des Tempels, Johannes zu überzeugen von seiner Torheit. Oder Johannes weiß um den Kommenden. Dann ist es Pflicht des Volkes, Johannes aufzufordern, doch deutlicher zu werden. Morgen mache ich mich auf und ziehe nach Bitterbara. Da komme ich mit, spricht ein anderer. Denn wer sollte wohl ruhig bleiben, wo der Messias jeden Tag kommen kann? In diesem Augenblick tritt der Händler Hiram mit seinem Weibe ein und hört noch die letzten laut gesprochenen Worte. Nun geht den Tisch und grüßt. Der Friede des Herrn sei mit euch. Vom Messias, dem Kommenden, redet ihr? Sagt Thomas. Was hast du erfahren? Du weißt, wie es um uns alle bestellt ist. Hiram, du Bruder im Herrn, antwortet Thomas. Dort unser Bruder Esra war bei Johannes in der Wüste und ist der Ansicht, dass Johannes bestimmte Auskunft geben kann. Sonst kann ich dir nichts weiter sagen. Weißt du, Bruder Thomas, spricht Hiram, ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der wird uns noch Besseres zu sagen wissen. An diesen halten wir uns. Nun erst sieht Hiram den am anderen Tische sitzenden Jesus. Dort, diesen, meine ich. Und rasch geht er hin zu ihm. Jesus aber spricht: Hiram, deine Einladung, die du in deinem Herzen trägst, habe ich angenommen und Joram verständigt, dass wir heute Abend noch zusammenbleiben wollen. Lade auch deine beiden Brüder Thomas und Esra sowie deine Kinder dazu ein, und großes Heil wird deinem Hause widerfahren. Hiram staunt. Jesus, wie konntest du wissen um diesen Gedanken? Überhaupt, sage mir nur, seit wann kennst du mich? Dich muss ich schon in meinem Pilgerdasein gesehen haben, denn du bist mir kein Fremder mehr. Jesus antwortet ruhevoll: Hiram, tue nach meinen Worten. Es wird dir von großem Segen sein. Doch eins merke dir, frage nicht zu viel. Denn der Herr weiß um dich und weiß ja um alles. In seinem Ratschluss liegt es schon seit Ewigkeiten, euch allen zu helfen. Aber erst muss die Zeit dazu da sein. Hiram bittet: Lieber Jesus, dein Wort tut meinem Herzen wohl, aber das Verlangen, dich besser kennenzulernen, lässt die vielen Fragen in mir aufsteigen. Und darum bitte ich dich, stille mein Verlangen. Mein Hiram, lass uns in das andere Zimmer gehen, bittet Jesus, und denke erst an dein leibliches Wohl, dann wollen wir weiterreden. Und so geschah es. Der Wirt Joram deckte schon den Tisch für Hiram, und nun kommen auch sein Weib, seine Söhne und die Tochter. Thomas und Esra haben sich auch eingefunden, und beim Nachtmahl wird nur von Johannes und dem kommenden König geredet. Jesus aber schwieg bei der Unterhaltung. Dann lässt Joram abräumen, und nun endlich kann Stille und Behaglichkeit in den großen Raum einziehen. Die anderen Gäste, meist Händler,
haben sich zur Ruhe auf die Bänke in der Gaststube hingelegt. In der Küche gab Hanna Anweisung für den nächsten Tag. Dann begeben sich auch Joram und Hanna hinein zu Hiram, und so ist eine kleine Gesellschaft beisammen. Wieder war es Esra, der vom kommenden König und Messias anfing, und der Wirt Joram fragte: Esra, deine Sinne sind noch gut und dein Auge scharf. Sag, welchen Eindruck hattest du von Johannes als dem Herold des kommenden Königs? Joram, mir lässt sich nicht viel sagen, antwortet Esra. Johannes hat zwar viele Anhänger, aber er selbst hat sich längst der menschlichen Gesellschaft entzogen. Er lebt in einer Höhle, und sein ganzes Leben ist ein Leben der Sühne und Buße. Alles an Johannes ist müde. Nur seine Augen funkeln und verkünden ein seltenes Innenleben. Am liebsten predigt er vom kommenden Erlöser. Erlöser? Fragt Joram. Erlöser? Dies kann ich nicht recht fassen. Denn wir wollen doch ein neues Königreich aufrichten helfen. Und unsere Mittel sind doch dem König als dem Messias geweiht. Hiram sprach: Brüder, wir wollen doch einmal Jesus fragen. Mir ist, als ob wir bei ihm die beste Auskunft erhalten. Ganz recht, bestätigt der Wirt. Und du, lieber junger Jesus, gib uns allen eine befriedigende Antwort. Liebe Freunde, spricht Jesus, alles kann ich euch tun, nur keine Antwort geben, die euch befriedigt. Denn eine Antwort, wie ihr sie wünscht, würde euch in eurer Schwäche nur stärken und das Bild des Erwarteten noch mehr entstellen. Vor allem lasst die Heimlichkeiten, denn der Kommende bedarf eurer Hilfe nicht. Steht nicht geschrieben, dass seines Reiches Herrlichkeit Fürder kein Ende nehmen wird? Und wieder an anderer Stelle, dass er arm sein wird und auch arm bleiben muss. Liebe Freunde, es wird euch nicht recht sein, so ich euch sage, der Kommende meidet jede Gewalt, aber Demut und Hingabe sind seine gewaltigen Stützen. Hiram steht vom Stuhle auf, geht hin zu Jesus und spricht: Jesus, du wunderbarer Mensch, du weißt mehr denn wir und Johannes. Deine Reden erwecken den Eindruck, als ob du den Messias schon kennst. Sag uns, wie sieht er aus und was wird er tun? Hiram und ihr, lieben Freunde, antwortet Jesus sinnend, leider muss ich euch Schmerz bereiten, denn der Messias wird eure Erwartungen nicht erfüllen. Er kommt zu den Kranken und Schwachen, zu den Müden und Hungrigen und bietet überall da seine Hilfe an, wo es nötig ist. Seine Sendung gilt der Seele seines Volkes, die da gefangen und gebunden ist, vom verkehrtesten Wahn, von der Selbstsucht und vom Eigendünkel. Seine Waffen sind Liebe, seine Taten sind Liebe, und von seinen Anhängern verlangt er nur Liebe, Liebe und wieder Liebe. Sein Reich, in dem er herrschen wird, ist ein Reich der Liebe und des Friedens. Und kein Feind vermag dieses sein Reich je zu zerstören. Fraget nicht wo, denn es ist überall und hat seinen Ursprung und seine Wurzeln im allerinnersten Menschenherzen. War denn alle unsere Mühe vergebens? Fragt Joram, so der Messias ein anderer ist, als wir erwarteten.
Mitnichten, antwortet Jesus,
sondern erkennet nun eure Aufgaben und werbet weiter in gerechtem Eifer, aber ohne Geld und Gut. Wahrlich, ich sage euch, jedes Wort, jede, auch die kleinste Liebe, wird allen zum reichsten Segen.
Lieber Jesus, fragt Hiram nachdenkend, wie kommt es, dass du zu Johannes in die Wüste willst, da du nach deinen Reden doch besser unterrichtet bist als Johannes?
Jesus antwortete, mein Freund Hiram, es ist recht, dass du dieses fragst. Da vergeht wenigstens in deinem Herzen auch dieser Schatten. Nun, so höre. Es ist der Geist in mir, der mich dahin drängt, und es ist um Johannes Willen. Begnüge dich mit dieser Antwort, denn bald werdet ihr weiteres hören. Wollet ihr aber meinen Rat, so geht auch ihr nach der Stätte, wo Johannes lehrt, denn eure Geschäfte sind hier ja beendet. Dort werdet ihr den Messias kennenlernen, und er selbst wird euch seinen Willen offenbaren.
Jesus, ruft Joram erregt, du verbirgst etwas. Du weißt mehr, als du sagst. Sind wir deiner Offenheit nicht wert?
Jesus antwortet sanft, Joram, ich weiß um alles und kenne auch deine Gedanken. Doch ich will dir künden, erst muss ich bei Johannes gewesen sein, da der Geist in mir dieses als Bedingung stellt. Johannes, in Entsprechung unser Verstandesleben, das als Herold anerkennen und verkünden sollte, dass das göttliche Empfindungsleben der Liebe in uns zu unserem Erlöser bestimmt ist. Ich frage nicht, warum und wozu, denn alles wird offenbar dem, der da gehorsam und demütig ist gegen den göttlichen Willen. Wohl könnte ich alles voraussehen und wissen wollen, doch dies tue ich nicht. Dieser innere Gehorsam, wie vorbildlich für uns. Da nur der ewige und wahre Gottesgeist in mir die Führung hat. Jesus, wer gibt dir den Beweis, fragt Hiram wieder, dass es in Wahrheit der ewige Gottesgeist ist, der dich in allen Dingen unterrichten und führen will? Oder hast du noch nicht bedacht, dass dies vielleicht auch deine eigenen Gedanken sein könnten? Es klingt wohl schön aus deinem Munde, aber für uns, deine Zuhörer, ist es wichtig zu wissen, spricht aus dir die reine, lautere Wahrheit.
Mein Freund und alle, die ihr hier beisammen seid, antwortet Jesus,
lasset euch in Liebe ein Wort sagen und denket nicht, dass ich an Selbstüberhebung leide. Mir ist es nicht möglich, etwas anderes zu sagen als die lauterste Wahrheit, da ich selbst durch und durch Wahrheit bin. Solange ich nur denken kann, lebte immer in mir das Prinzip, nur wahr und aufrichtig zu sein. Denn willst du im Leben vieles und Gutes erreichen, fange nur bei dir selbst an und bemühe dich, soweit wenigstens dich selbst kennenzulernen, um zu unterscheiden, was wahr in dir und nicht wahr ist. Dies ist ein wichtiger Fingerzeig für jeden, der seine inneren Anlagen mehr und mehr entfalten möchte. Festigst du aber immer mehr deinen Willen, alles Falsche und Unwahre aus dir herauszudrängen, dann ergreift die Liebe zur Wahrheit dein Inneres, und ein mächtiger Helfer steht dir bei im Kampf um die echte Wahrheit in dir. Je größer der Kampf, umso herrlicher der Sieg. Denn wer da Wahrheit geworden ist, kann auch anderen die Fülle göttlicher Wahrheiten darstellen und offenbaren. Wer aber noch fragt oder denkt, ob dies in ihm nun wahr ist, der steht seinem wahren Innenleben noch fern. Und manche Enttäuschungen, manches Leid wird ihm unfrohe Stunden machen. Da aber Gott, der Heilige und Ewige, auch durch und durch ewige Wahrheit ist, kann diese Wahrheit auch nur bei der Wahrheit wohnen. Und so lebt in mir schon der herrliche und schönste Beweis: Ich bin in und mit Gott und mit seinem Leben eins. Kein anderer Gedanke als Gott, kein anderer Zug als nur mit Gott und kein anderes Leben als nur Gottes Leben lebt in mir. Dies ist mein Bekenntnis, und darum tue ich nur den Willen meines Gottes und meines Vaters im Himmel. Mein lieber junger Freund, spricht Hiram erstaunt, so redete aber noch kein Mensch und meines Wissens auch kein Prophet. Dass in dir Fähigkeiten liegen, hast du heute zur Genüge bewiesen. Ob du aber mit Gott, mit Jehova, vollständig eins bist, kann ich nicht nachprüfen. Sprichst du aber die reine und lauterste Wahrheit, dann wirst du auch Gottes Werke verrichten können. Und so ist es schon besser, sich mit dir auf guten Fuß zu stellen. Denn mit großen Herren ist nicht gut an einem Tische essen. Mein lieber Hiram, antwortet Jesus sanft, du redest menschlich, und darum tun mir deine Worte nicht weh. Könntest du aber im Geiste mir wahrhaft folgen, dann würdest du mich besser verstehen. Bedenke, was ich dir heute schon kündete. Und bedenke ferner, alles tun aus dem Geiste der ewigen Gottesliebe geschieht nur aus freien Entschließungen. Wenn du dich aber, so du meinen Gottesgeist erkennst, an mich anlehnen willst, dann aus keinem anderen Grunde als dem der reinen Bruderliebe und nicht um Vorteile davon zu haben. Siehe, ich nahm deine Einladung ohne Bedenken an. Nicht der kleinste Gedanke eines Vorteils bewegte mich. Nimm auch du meine Liebe ebenso an, und dein Herz wird frei und jubelt innerlich, denn es ist in eine Verbindung eingegangen, die eigentlich schon seit Ewigkeiten, freilich dir unbewusst, bestand? Du grübeltest heute Nachmittag über den Gedanken nach, wo war ich mit Jesus zusammen? Denn mein Name kam dir bekannt vor, und so sage ich dir, Ewigkeiten trennten wir uns nicht. Und als wir uns trennten, rief ich dir zu, im Erdenleben finden wir uns wieder. Hieran bittet, o Jesus, du geheimnisvoller Mensch, hör auf, denn immer geheimnisvoller wird dein Sein. Gewiss, mir ist es so. Aber noch fehlt mir der Glaube. Und darum bitte ich dich, verzeihe mir meines Unglaubens willen. Jesus spricht, Hiram, ich forderte von dir keinen Glauben. Darum tatest du auch kein Unrecht. Und ich sage dir, nichts steht zwischen uns. In kurzer Zeit schon wirst du mich ganz erkennen. Dann wird dir alles klar, was dir heute noch so unverständlich ist. Nun steht Joram auf, geht hin zu Jesus und spricht, du lieber Jesus, Hiram hat recht, so er sagt, du bist ein geheimnisvoller Mensch. Überlege ich mir aber alle deine Reden, so dämmert mir auch manches von deinem Vater Josef. Du warst schon ein geheimnisvoller Knabe und warst unbelehrbar, so du dir etwas in den Kopf setztest. Noch denke ich daran, als du 13 Jahre alt warst. Deine Eltern pilgerten nach dem Tempel, doch du gingest nicht mit. Ein Jahr vorher sagtest du, wisset ihr nicht, dass ich sein muss in der Stätte, die meinem Vater gehört? Lukas 2, Vers 42, folgende. Und da er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf gen Jerusalem, nach Gewohnheit des Festes. Und da die Tage vollendet waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb das Kind Jesus zu Jerusalem, und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Gefreunden und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wiederum gen Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihn zuhörten, verwunderten sich seines Verstandes und seiner Antworten. Und da sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, »Mein Sohn, warum hast du uns das getan?« Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist's, dass ihr mich gesucht habt? Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er mit ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam gen Nazareth und war ihnen untertan, und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Und ein Jahr später hätte dich am liebsten dein Vater Josef gestraft, da du den Mut hattest zu sagen, wenn es euch so nach dem Tempel zieht, Warum zieht ihr nicht ganz nach Jerusalem? Du, Vater Josef, und du, Mutter Maria, ihr beide wisset, dass Gott nicht mehr im Allerheiligsten des Tempels wohnt. Und trotzdem zieht es euch mit Gewalt dorthin. Deine Eltern schwiegen. Ich aber dachte bei mir, den Jungen würde ich schon ziehen. Nun bist du erwachsen. Aber ich glaube, eher geht die Welt zugrunde, ehe du deine Meinung änderst. Lieber Joram, da hast du mich richtig erkannt, antwortete Jesus. Aber eine Meinung habe ich nicht. Denn solange du noch eine Meinung hast, so oft kannst du auch anderer Meinung werden. Ich aber trage Leben, heiliges Leben, aus der Fülle alles Lebens in mir. Und was ich an Leben besitze, ist mein, für alle Ewigkeiten mein, da es im allerschwersten Kampfe errungen ist. Fraget heute nicht weiter, denn in aller Kürze wird auch euch der Geist alles Lebens in alle Wahrheit leiten. Die Tischgesellschaft staunte über diese inhaltsschweren Worte, und es wagte niemand, noch etwas zu sagen.